Verstehen.
Analysieren.
Lesen.
Graben. Untersuchen.
Spiegeln.
Erklären.
Entschlüsseln.
Beobachten.
Entdecken.
Informieren.
Messen. Experimentieren.
Zuhören.
Berlin Research. Forschung in Berlin. Der BR50 Podcast.
Ja, neben Dinosaurier-Skeletten und ausgestopften Eisbären sitzen wir heute quasi. Also hallo und herzlich willkommen erstmal zu BR50, zu dem Podcast von und für die Berliner Wissenschaft und Forschung. Heute aus dem Berliner Naturkundemuseum. Mein Name ist Nancy Fischer und es geht heute um dieses Thema. Aktivismus in der Wissenschaft.
Na, wir haben uns bisher ein bisschen drumherum gedrückt, eine Definition dessen zu liefern, was Aktivismus ist.
Also ich möchte erstmal sagen, dass ich viel, viel lieber mich viel mehr noch engagieren würde in Scientists for Future.
Das, was momentan im Bereich Museum Aktivismus genannt wird, zählt schon stark in diese Richtung. Also es gibt zum Beispiel den Begriff Curatorial Activism, wo es darum geht, ganz stark zu sagen, wir müssen gucken, welche Kunstwerke werden eigentlich von wem gemacht, wie verhält sich das mit weiblichen KünstlerInnen, mit queeren KünstlerInnen.
Muss man sich nicht gerade wenn man den Anspruch hat, gute Wissenschaft zu machen, die Frage stellen, wie ist das denn historisch situiert, wo kommen meine Forschungsgegenstände eigentlich her, auch die Literatur, wo kommen meine literarischen Texte eigentlich her, was wird da thematisiert, was wird nicht thematisiert?
Auch gerade diese Idee also von Wissenschaft überhaupt, das ist wirklich tricky, ne? Wenn man tatsächlich die Frage ist, wo kann man das trennen zwischen dem, wann höre ich auf, Person zu sein oder was mich eben antreibt?
Naja, da würde ich tatsächlich sagen, man kann nicht involviert sein.
Wir wollen über Aktivismus in der Wissenschaft sprechen. Platt gesagt, geht das? Sich als Wissenschaftlerin für ein politisches oder gesellschaftliches Thema engagieren, gleichzeitig eine neutrale Forschung betreiben? Wo hört Wissenschaft auf? Wo fängt Aktivismus oder ein Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit oder ein Eingriff in die Glaubwürdigkeit an? Und was ist eigentlich so schlimm, wenn sich's vermischt? Bei mir sind Dr. Judith Nora Hart, Politikwissenschaftlerin am Centre Marc Bloch, genau gesagt Postdoctoral Researcher im Feld von Sicherheit, Konflikt und Gerechtigkeit, beschäftigt sich zum Beispiel mit Themen wie Klimawandel und Sicherheit oder mit ihrem aktuellen Projekt über multiple Krisen. Und sie engagiert sich bei den Scientists for Future. Herzlich willkommen, Frau Hart. Hallo.
Vielen Dank. Hallo.
Dr. Patrick Eiden-Offe ist auch da, kann für uns beleuchten, wie weit das Phänomen Aktivismus in der Wissenschaft eigentlich auch historisch zurückreicht. Spoiler, ziemlich weit. Und wo er die Schwierigkeiten, aber vielleicht auch die Vorteile sieht. Er ist Literatur- und Kulturwissenschaftler, arbeitet am Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung und liefert uns die historischen Kontexte. Schön, dass Sie da sind, Herr Eiden-Offe. Hallo.
Hallo.
Und Dr. Elisabeth Heine ist da Mitarbeiterin hier im Naturkundemuseum und verantwortlich für das Projekt Die Natur der Dinge. Das ist eine partizipative Sammlung des Anthropozäns. Denn dazu muss man wissen, mittlerweile beeinflussen wir Menschen im Prinzip ja so gut wie alles in der Natur durch unsere Lebensweise. Wir sind also mittendrin im Anthropozän, im Zeitalter des Menschen. Und wie sehr wir das beeinflussen, das sollen jetzt Bürgerinnen und Bürger anhand von Objekten zeigen, die sie selbst auswählen und quasi fürs Museum sammeln. Zum Beispiel ein Kochbuch mit vergessenen Gemüsesorten. Ob das schon Aktivismus in der Wissenschaft ist, auch das wollen wir klären hier im Podcast von BR50. Und damit auch nochmal herzlich willkommen an Elisabeth Heine. Hallo.
Vielen Dank, hallo.
Und natürlich an alle diejenigen, die uns jetzt gerade zuhören. Wir wollen mal anfangen mit dem Versuch, vielleicht diesen Begriff Aktivismus erstmal einzuordnen. Herr Eiden-Offe, wenn sich zum Beispiel ein Professor Drosten in Debatten einmischt, bei politischen Entscheidungsprozessen mitredet, ist das schon Aktivismus?
Naja, man muss ja, glaube ich, unterscheiden, dass jeder natürlich als Bürgerin, als Bürger sich politisch engagieren kann, wie er will und wie sie will. Bei der Fragestellung Aktivismus in der Wissenschaft interessiert mich vor allen Dingen, wie es ist, wenn man sich als Wissenschaftlerin in Debatten einmischt und zwar am besten natürlich in dem jeweiligen Fachgebiet. Und das ist zum Fall von Drosten, der wurde ja nicht zu allem Möglichen gefragt, sondern zur Corona-Politik und so. Und das ist natürlich in gewisser Weise ist das ein Übergangsfeld zwischen Expertenmeinung und aktivistischem Einsatz, aber das würde ich durchaus schon in diesen Begriff mit einschließen.
Und wie würden Sie ihn vielleicht genereller, können Sie das machen, in einem Satz definieren?
Na, wir haben uns bisher, also es ist auch im ZFL, wo ich arbeite und wo wir jetzt einen kleinen Schwerpunkt dazu haben, ein bisschen drumherum gedrückt, eine Definition dessen zu liefern, was Aktivismus ist. Und wir sind eher davon ausgegangen, dass es ja tatsächlich ein politisches Schlagwort auch in der Gegenwart ist und wir eher von den verschiedenen Verwendungsweisen her darangehen und das jeweils immer mit Gegenbegriffen versehen und es nicht so sehr definieren, weil das, glaube ich, tatsächlich erstmal ein sehr diffuses Feld ist. Das fängt an davon dabei, dass man sagt, dass man bringt jetzt eine gewisse Expertinnenmeinung in die politische Debatten ein, um diese politischen Debatten zu beeinflussen, oder ob man sich jetzt als Wissenschaftlerin engagiert, in beispielsweise als Erstunterzeichner bei irgendeinem Aufruf und dann als Professor Doktor irgendwas drunter steht. Oder ob man den Aktivismus auch auf die wissenschaftlichen Institutionen selber lenkt. Also ob man sagt, wir wollen, was weiß ich, Partizipation, Gleichberechtigung, egalitäre Zugangsbedingungen in den Wissenschaften. Und das ganz unabhängig davon, ob ich Mikrobiologe oder Astrophysikerin oder Kulturwissenschaftler bin. Das sind also so ein sehr diffuses Feld. Deswegen haben wir es jetzt erstmal darauf verzichtet, das zu definieren. Aber man könnte natürlich sagen, es geht darum, in der Wissenschaft, mit Wissenschaft auch Politik zu machen und ein politisches Engagement aktiv zu betreiben in den Wissenschaften und mit Wissenschaft.
Haben wir doch noch eine kleine Definition von Ihnen bekommen am Ende. Aber was Sie angesprochen haben, ist auch genau das, worüber wir heute reden wollen, was auch unsere quasi oder meine Gesprächsgästinnen im weitesten Sinne mit selbst auch tun. Frau Hart zum Beispiel, Sie sind Wissenschaftlerin und aktiv in einer Organisation, die öffentlich und proaktiv ihre Stimme erheben will. So sagen es Scientists for Future selber über sich. Und dabei wollen diese, Zitat, überparteilich bleiben und keine politische Interessens- oder Kampagnengruppierung sein. Ist denn das, was da passiert, Ihrer Meinung nach Aktivismus? Also sind Sie quasi Wissenschaftlerin und Aktivistin zugleich?
Also ich möchte erstmal sagen, dass ich viel, viel lieber mich viel mehr noch engagieren würde in Scientists for Future und da leider, also ich bin ja heute eingeladen sozusagen als Scientists for Futurein und mich genau sehr begrenzt sehe in den Möglichkeiten, mich einzubringen, weil es tatsächlich ehrenamtlich völlig ist und man neben seinem Job als Wissenschaftlerin sehr eingeschränkt ist. Ich würde fast jetzt mal die These aufwerfen, dass es tatsächlich kein Aktivismus ist, sondern dass es Teil eines ganz wichtigen Prozesses ist, der Transformation anstößt. Und wie Sie schon gesagt haben, also auch als Bürgerinnen und auch als, gerade wenn man sich dieses Phänomen anschaut, Scientists for Future, was ich ja auch beforsche, unter anderem in meinem multiplen Krisenprojekt, wenn man sich das anschaut, ist es ja durchaus nachvollziehbar, dass die Personen, die die Gefahren, die Konsequenzen aufsehen von dem Leben, in dem wir sind, als Erste aktiv werden und aufrufen und den Dialog fördern, Informationen in die Gesellschaft geben, das sozusagen eine Pflicht und eine Verantwortung ist, die vorantreibt und die sozusagen diesen Transformationsprozess mit antreibt. Also es ist ein Phänomen tatsächlich des Transformationsprozesses und ich würde es gar nicht, ich bin jetzt mal ganz frech vielleicht, gar nicht als Aktivismus tatsächlich sehen, sondern als eine Pflicht und Verantwortung. Natürlich kann ich das, was ich in meiner Wissenschaft mache, ist mein Job. Ich kriege Geld dafür vom BMBF, um dieses multiple Krisenprojekt, um das zu beforschen und Empfehlungen zu entwickeln auch. Und alles, was darüber hinaus ist, eben ist auch mit auf die Straße gehen, protestieren, Informationsveranstaltungen teilnehmen, genau. Und natürlich vor allen Dingen Scientists for Future hat ja dieses, möchte Fridays for Future vor allen Dingen unterstützen. Also gerade dieses zu sagen, diese Proteste sind richtig und wichtig und die müssen gehört werden. Und es ist unglaublich, inwiefern diese Erkenntnisse aus den Lebenswissenschaften so, also es ist natürlich in aller Munde, aber es passiert einfach viel zu wenig. Genau, insofern, genau, Pflicht und Verantwortung.
Interessante sozusagen Sicht auf die Dinge, da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Ich würde gerne nochmal mit Ihnen, Frau Heine, sprechen. Museen wie hier ja auch, wo wir heute sind, das Naturkundemuseum, sind ja quasi so eine Schnittstelle vielleicht zwischen Öffentlichkeit und Wissenschaft. Und da arbeiten Sie gerade zum Anthropozän, also ein Begriff, so haben Sie es mir auch gesagt im Vorgespräch, der eigentlich nur aktivistisch gedacht werden kann. Denn Wissenschaft muss engagiert sein im Angesicht des Anthropozäns. Vielleicht auch da schon die ersten Parallelen auch zu Frau Hart. Würden Sie deshalb sagen, Sie arbeiten quasi auch aktivistisch?
Ja, ich würde mich da eher Frau Hart anschließen, dass ich das noch nicht als Aktivismus bezeichnen würde, auch wenn man jetzt vielleicht trennen muss von meiner Tätigkeit in dem Projekt und dem Museum selber. Also ich glaube, das Museum als Institution bringt vielleicht eine gewisse Nähe, also jetzt zumindest spezifisch das Naturkundemuseum hier in Berlin, eine Nähe auch zu Fridays for Future zum Beispiel mit. Sie haben sich ja sehr stark auch der Bewegung geöffnet, dem eine Bühne gegeben. Das Museum selber hat daher, glaube ich, keine Berührungsängste damit und sieht sich auch zumindest als ein Ort, der das unterstützen möchte. Das Projekt selber zählt vielleicht noch mehr in zwei Dinge, die jetzt meine VorrednerInnen angesprochen haben. Das eine ist nämlich Wissenschaftskommunikation und Transfer. Also die Frage, wie hängen eigentlich Aktivismus, also ist Wissenschaftskommunikation und Transfer schon Aktivismus, würde ich eher so beantworten, wie Frau Hart das getan hat, dass es eher eine Form der Verantwortung ist, die im Anthropozän spezifisch noch mal größer wird. Und das Zweite ist, dass das Projekt, das ich hier mache, auch viel mit der Selbstreflexion der Institution selber zu tun hat, also mit der wissenschaftlichen Praxis des Sammelns spezifisch. Und auch das ist natürlich eine Frage, ist das Aktivismus? Also das, was momentan im Bereich Museum Aktivismus genannt wird, zählt schon stark in diese Richtung. Also es gibt zum Beispiel den Begriff Curatorial Activism, der von einer Kunsthistorikerin, also eher aus dem Bereich Kunstmuseen eingebracht wurde, wo es darum geht, ganz stark zu sagen, wir müssen gucken, welche Kunstwerke werden eigentlich von wem gemacht, wie verhält sich das mit weiblichen KünstlerInnen, mit queeren KünstlerInnen, aber auch mit POC-Artists und so weiter. Also das ist durchaus ein Bereich, der sich Aktivismus nennt. Aber gleichzeitig geht es auch ganz stark, und das kennen wir ja alle, vor allem im Bereich der ethnologischen Museen, darum zu gucken, woher kommen die eigenen Sammlungen, die ich habe eigentlich, aus welchem kolonialen und Herrschaftskontext kommen diese Objekte und mit welchen Praktiken wurden sie gesammelt. Und unser Projekt versucht auch ganz stark dorthin nochmal zu gehen und zu sagen, das Sammeln selber hat eine Politik und hat eine Geschichte. Und wir überlegen jetzt, wie kann man nochmal neu anfangen zu sammeln? Also wie kann man überlegen, wer sammelt eigentlich so eine Sache wie das Anthropozän, das uns alle angeht und das eine ganz, Sie haben es schon angedeutet, eine ganz große Verantwortung auch auf die Wissenschaften lenkt. Aber vielleicht sind es nicht nur die Wissenschaften, die diese Fragen beantworten können. Vielleicht können wir das nur gemeinsam mit der Gesellschaft beantworten und müssen deswegen auch Praktiken wie das Sammeln öffnen.
Ja. Was Sie ja im Moment auch tun,
genau,
ne? Dadurch, dass
was
es
wir
so,
versuchen.
Genau,
ja.
So partizipativ auch ja. angeregt ist und Bürgerinnen und Bürger da mitmachen sollen. Genau, das ist auch nochmal ein spannender Punkt, glaube ich, das auch nochmal mit aufzugreifen, inwiefern Museen da auch durch ihre Sammlungen ein Stück weit aktivistisch sind. Herr Eidenhofer, vielleicht nochmal genereller. Sie schreiben in der Ankündigung zum Thema, in jüngster Zeit sehen sich Wissenschaft und Forschung vielfach mit Ansprüchen und Erwartungen aus dem Feld des politischen, des sozialen, des humanitären Aktivismus konfrontiert. Inwiefern ist denn diese Frage des Aktivismus in der Wissenschaft eigentlich eine neue Frage?
Unsere Ausgangsthese ist, dass das tatsächlich irgendwie immer schon zusammengehört hat, also spätestens seit 1800, das ist immer so eine Schwelle, die in den Kulturwissenschaften immer gezogen wird, also wo so eine Modernitätsschwelle, dass es seitdem zusammengehört. Aber gleichzeitig muss man natürlich aufpassen zu sagen, das war nicht immer schon alles gleich. Also es gibt, glaube ich, tatsächlich in letzter Zeit so einen Schub, das sind diese Ansprüche, die herangetragen werden. Also das kann man nochmal differenzieren. Also aus der Politik wird das teilweise abgefragt. Also so man auch gerade in so einem Fach wie Germanistik, Kulturwissenschaft, das gilt ja so ein bisschen als weltfremd auch irgendwie. Da wurde in letzter Zeit kommen immer wieder Ansprüche, kommen die Fragen, wie ist das denn jetzt mit der Sprache zum Beispiel und wie ist das mit der Literatur, mit bestimmten Wörtern in der Literatur und so. Also plötzlich sind da auch so aktuelle Debatten auch in dem Bereich wieder da und auch stärker da, als sie vielleicht in den letzten vor 15 Jahren oder 10 Jahren noch waren. Das hängt auch mit wirtschaftlichen Krisen zusammen. Also nach der großen Krise 2007 hat sich das ganze Forschungsfeld auch ein bisschen verändert. Also es gab plötzlich andere Themen, es wurden Kulturen des Ökonomischen erforscht. Also insofern gibt es da schon auch so Konjunkturen. Und ich glaube, dass es in letzter Zeit, ist ja immer schwer zu datieren, aber sagen wir mal 10 bis 15 Jahren so, tatsächlich das stärker wird und es so dann eben nicht nur dann Ergebnisse abgefragt werden, sondern auch bei den WissenschaftlerInnen selber so Prozesse, Reflexionsprozesse einsetzen, die eigentlich genau an das angreifen, was bei den Vorrednerinnen jetzt gesagt haben, also diese Begriffe von Pflicht und Verantwortung oder aber Selbstreflexion. Das ist etwas, was glaube ich dann tatsächlich einfach passiert, dass man sagt, man hat als WissenschaftlerInnen eine gewisse Verantwortung, es beginnen bestimmte Pflichten, man ist freigestellt in gewisser Weise natürlich von bestimmten Dingen. Gerade in der Kulturwissenschaft ist das ja erstmal sozusagen sehr privilegiert auch. Und gleichzeitig gibt es da so eine Verpflichtung, sich doch allein über dieses Phänomen Gedanken zu machen. Was heißt das denn? Und das, finde ich, ist etwas, worüber dann auch ein ziemlich erbitterter Streit in der Wissenschaft auch entbrannt ist. Muss man das machen? Ist das nicht eigentlich, kommt das von außen? Oder gehört das eigentlich zur praxisguten wissenschaftlichen Arbeit dazu, dass man sich diese Fragen stellt? Ist es eigentlich eine schlechtere Wissenschaft, wenn man das nicht macht? Wenn man so tut, als ob man jetzt ganz wertfrei, neutral von außen seine Objekte beobachten kann? Oder muss man sich nicht gerade wenn man den Anspruch hat, gute Wissenschaft zu machen, die Frage stellen, wie ist das das denn historisch situiert? Wo kommen meine Forschungsgegenstände eigentlich her? Auch die Literatur. Wo kommen meine literarischen Texte eigentlich her? Was wird da thematisiert? Was wird nicht thematisiert? Was sind die Voraussetzungen dessen? Und wenn man sich, ich würde das erstmal tatsächlich so sehen, dass es diese enge Verknüpfung auch sozusagen so ein Auftrag ist, diese Reflexion durchzuführen.
Aber mein kritischer Blick auf die Forschung ist auch trotzdem was anderes wie eine aktivistische Haltung dem gegenüber, wo vielleicht auch der ein oder der andere sagt dann, naja, das kratzt schon so ein bisschen an der Glaubwürdigkeit. Wie wollen Sie denn die Freiheit der Wissenschaft garantieren, wenn Sie da selber so involviert sind?
Naja, da würde ich tatsächlich sagen, man kann nicht nicht involviert sein. Also das ist irgendwie sozusagen, man ist sowieso, und das ist, glaube ich, ein ganz starker Einsatz dieser aktivistischen Diskurse, die natürlich oft, wenn man sozusagen vielleicht manchmal ein bisschen überspannt und ein bisschen überzogen daherkommt oder so, das würde ich auch sagen, mal bei manchen, also ich würde das versuchen, möglichst differenziert zu betrachten und nicht pauschalisieren, der Aktivismus oder ja oder nein. Aber ein starker Einsatz dieser Diskurse ist, dass man sagt, auch du, selbst wenn du sagst, du bist neutral und wertfrei, du hast eine Position und du vertrittst etwas, was du nur nicht reflektierst. Und damit ist das eigentlich schlechtere Wissenschaft und unglaubwürdig. Also ich würde die Beweislast sozusagen umkehren.
Ja. Frau, Sie haben da direkt das Mikrofon in die Hand genommen bei dem Satz. Ne? Man kann nicht Wissenschaftlerin sein ohne Position.
Absolut, genau. Und gerade auch zu dem Thema nicht. Also man ist Teil dessen. Das ist ja auch Science for Future, war ja, das ist ja so auch eine Kernaussage zu sagen, wir können, auch wenn wir schweigen, gerade wenn wir schweigen, sind wir politisch dadurch. Und wir müssen die Stimme erheben. Natürlich muss man gucken, wie man das macht. Und das ist jetzt nochmal wichtig vielleicht auch, also vielleicht ist Science for Future auch, es gibt ja noch viel extremere Formen von Aktivismus. Science for Future hat sich also vorgenommen, eben nicht irgendwas zu zerstören oder so, also friedlicher Protest und eine nicht aggressive Sprache zu verwenden, sondern wirklich eben die Fakten vorzutragen, so zu formulieren, dass es verständlich ist. Aber genau, Schweigen wäre tatsächlich fatal in dem Moment. Und ich auch gerade diese Idee also von Wissenschaft überhaupt, das ist wirklich tricky, ne? Wenn man tatsächlich die Frage ist, wo kann man das trennen zwischen dem, wann höre ich auf, Person zu sein oder was mich eben antreibt, weil ganz ehrlich, den Weg, den man ja so geht, war zumindest bei mir der Fall, ne? Dass ich irgendwie mich auseinandersetzen wollte mit diesem großen Problem und in irgendeiner Form auch einen Beitrag leisten möchte. Und da treibt mich natürlich etwas Grundsätzliches an und auch die Suche danach. Und vielleicht dazu auch zu sagen, ich war nicht von Anfang an überzeugt, dass ich Wissenschaftlerin werde, aber ich habe irgendwann gesehen, mein Beitrag, den ich bringen kann, ist zu sehen, zu verstehen, was ist denn da los, was ist das Problem? Und es gibt nicht die Lösung und tatsächlich auch nicht die Wissenschaft die Lösung. Aber ich habe gemerkt, also so ein Ameisenhaufen irgendwie schützen vor dem Klimawandel oder sowas. Ich habe einen Bachelor of Science gemacht an der Eberswalde HNE, hat mich nicht zufriedengestellt. Deswegen, also es ist irgendwie, man sucht und man wird angetrieben davon. Und ich möchte dazu sogar sagen, dass ich sonst wahrscheinlich gar nicht in diesem Wissenschaftsbetrieb überhaupt das aushalten würde, weil der ganz schön hart ist. Aber diese Idee, man findet irgendwas, man kann was beitragen, das ist das. Und tatsächlich auch für die Kinder, die man dann auch hat. Das ist das, was antreibt. Und was ich eben nochmal sagen möchte, ist zu Science for Future speziell. Science for Future hat einen ziemlichen Schlag auch durch Corona bekommen, genauso wie alle anderen Zusammenschlüsse, die auch auf dieser ehrenamtlichen Basis funktionieren. Es gibt ein paar Leute, die das unglaublich toll getragen haben durch die Zeit, unter anderem ja Gregor Hagedorn, der auch hier am Museum arbeitet. Aber auch, also es gibt ja so Regionalvereinigungen, es gibt ein Fachkollegium, es gibt ganz tolle Strukturen, ganz toll organisiert und es ist aber tatsächlich auch ein sehr anstrengender Prozess im Science for Future, weil dort einfach genau sehr viele Wissenschaftler aufeinandertreffen aus völlig verschiedenen Disziplinen. Vielleicht kann man da auch später, können wir da nochmal sprechen, auch Transdisziplinarität ist auf jeden Fall eine Herausforderung und da gibt es wenig Ansätze dazu. Aber diese Möglichkeit eben in diesem Rahmen von Personen, die sich dafür engagieren und nicht, weil der Arbeitskontext das irgendwie jetzt erfordert, findet man ganz andere Wege. Das ist unglaublich schön und finde ich ein großer Hoffnungsschimmer.
Trotzdem bei all diesen Punkten, die ich auch gut nachvollziehen kann, natürlich, wie Sie sagen, wenn man schweigt, ist das ja auch eine Haltung. Wo liegt die Grenze? Also wo kratzt es denn aber vielleicht auch an der wissenschaftlichen Glaubwürdigkeit? Gibt es das für Sie oder sagen Sie, das ist eine Frage auch gerne an alle, also oder wer sich da dazu was sagen möchte, oder sagen Sie, nee, das ist bis zum Ultimo eigentlich möglich?
Vielleicht kann ich da von einer anderen Perspektive nochmal drauf antworten. Und zwar, ich bin von Haus aus eigentlich auch Literaturwissenschaftlerin und habe das, was Sie beschreiben, Herr Eidenoffe, oft auch im Studium als, oder zumindest so in der Phase der Doktorarbeit dann als schwierig erlebt, dass plötzlich dieser Relevanzdruck kam und ich oft das Gefühl hatte, viele WissenschaftlerInnen fangen jetzt an, sich mit Themen zu beschäftigen, weil sie müssen und weil teilweise auch die persönliche Überzeugung, die Sie beschreiben, Frau Hart, gar nicht ganz entscheidend da war, sondern weil es jetzt plötzlich einen Wandel in der, zum Beispiel in der Förderpolitik gibt und man muss. Das ist etwas, was ich damals als sehr schwierig erlebt habe und mich dann frage, gibt es quasi das Glaubwürdigkeitsproblem nicht auch auf einer anderen Ebene, nämlich wenn man quasi diesen Aktivismus von oben, wie Sie den nennen, Herr Eidenhoffe, dass man dem einfach Folge leistet, ohne eigentlich zu gucken, welchen Beitrag kann ich wirklich leisten? Ist meine Disziplin wirklich diejenige, die diesen Beitrag leisten muss oder kann? Oder gibt es vielleicht an diesem Punkt für diese Disziplin etwas, was sie besser kann, sich jetzt aber gar nicht mehr traut zu tun? Also ich finde das total schwierige Fragen, ich habe darauf keine Antwort, aber das sind für mich eigentlich Grenzen der Glaubwürdigkeit, wo ich mir selber unsicher bin, wie man damit umgehen kann. Und der zweite Punkt ist der des Schweigens, den ich total interessant und wichtig finde, weil ich glaube, der hat auch noch eine zweite Seite, und zwar, dass man durch das Schweigen auch vielleicht, weiß ich nicht, ob es aktivistisch ist, aber zumindest engagiert sein kann in dem, was wir gerade versuchen. Also zu sagen, dass die Aktivität des Projekts, das ich gerade mache, gerade in der Passivierung steckt. Also wir versuchen ja Praktiken wie das Sammeln oder Ausstellen abzugeben. Und nicht wir entscheiden, welche Objekte jetzt in eine Sammlung des Anthropozäns gehören, sondern wir haben diese Frage völlig nach außen gegeben und gucken, was kommt. Wir haben natürlich Kriterien, aber uns geht es wirklich darum, erstmal zu schauen, was passiert eigentlich, wenn wir zurücktreten und wenn wir diese Machtgeste des Sammelns einfach mal nach außen geben und auch das Kuratieren nach außen geben. Es ist sicherlich was anderes als das, definitiv was anderes als das Schweigen, was Sie beschreiben, aber ich finde es interessant, dass es auch Passivierungsformen geben kann, die ich zumindest als engagiert beschreiben würde. Und Engagement ist vielleicht auch nochmal ein Begriff, der mit reinkommt und sich neben Aktivismus stellen könnte. Eine Schattierung.
Ich tue jetzt auch so ein Stück weit, also das Proaktive zurückzunehmen, ne? Sondern so ein bisschen die Führung abzugeben, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Ich würde vielleicht gerne nochmal, um das noch ein bisschen fortzuführen, nochmal auf ein Beispiel eingehen, worüber wir auch schon gesprochen haben, Herr Eidenhoffer. Eine Debatte aus diesem Sommer, bei der es um Transfeindlichkeit an der HU ging. Die Biologin Marie-Louise Vollbrecht, die sollte dort einen Vortrag halten mit dem Titel Geschlecht ist nicht gleich Geschlecht, Sex, Gender und warum es in der Biologie nur zwei Geschlechter gibt. Und es gab da im Vorfeld schon Proteste von Studierenden. Die Unileitung hat dann gesagt, wir sagen das ab aus Sicherheitsgründen und seither wird über Wissenschaftsfreiheit diskutiert, die ja angeblich gefährdet sei. Ist das so, wenn ein Vortrag zu einem umstrittenen Thema abgesagt wird? Wie sehen Sie das?
Also das ist natürlich jetzt ein ganz heißes Thema, weil das natürlich auch also so frisch ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass es ein gutes Beispiel ist, weil man sich da nochmal, weil sich da lohnt, nochmal genauer hinzugucken, was genau ist eigentlich wann passiert und sich die Abfolgen anschaut. Erstmal glaube ich, ist es ja so, dass der Vortrag nicht abgesagt wurde, sondern er wurde verschoben. Das ist ja schon mal ein großer Unterschied. Dann hätte man es nämlich nicht mit einer Cancel Culture, sondern mit einer Verschiebe-Culture zu tun. Das ist sozusagen rein erstmal mit sehr äußerlichen Gründen getan worden, weil das bei der langen Nacht der Wissenschaft stattfinden sollte, wo es sowieso eine unübersichtliche Situation ist. Und wenn es dann zu Protesten kommt, dann ist das schwieriger zu handhaben, als wenn man einen Vortrag zu einem Termin anlegt, wo nichts anderes ansteht. Und dann da sieht man tatsächlich, wie so sozusagen auch Fakten geschaffen werden durch Berichterstattung. Wenn ich das richtig verfolgt habe und ich habe versucht, so ein Resümees davon zu lesen und mir da selber ein Bild zu machen, ist es so, dass dieser Vortrag nun ja tatsächlich nicht einfach aus dem blauen Himmel da angekündigt wurde, sondern die Kollegin, die diesen Vortrag halten wollte, die Frau Vollbrecht, hat selber vorher, einen Monat vorher oder so, in der Welt einen Artikel geschrieben, von dem dann selbst der Springer Vorstandsvorsitzende sagte, dass der diffamierend sei und nicht mit Geist der Aufklärung verbindbar sei oder so. Also tatsächlich ein Text, Text, der sehr tendenziös war und den man, glaube ich, als transfeindlich bezeichnen kann. Und dann hat dieselbe Kollegin kurz später bei der Langen Nacht der Wissenschaften einen Vortrag angekündigt mit dem Titel, den so gesagt hat. Dann ist das natürlich nicht so, dass da einfach wertfrei über Geschlecht geredet wird, sondern jemand, der sich vorher schon in einer bestimmten Weise hervorgetan hat, nutzt jetzt diesen Deckmantel, was würde ich jetzt sagen, den Deckmantel der Neutralität, um dann seine Thesen da oder ihre Thesen vorzutreiben. Da kommen noch so Sachen dazu, dass dieser Vortrag nicht verschoben wurde, weil es, also die Studierenden, die da was dagegen haben, und ich muss sagen, ich bin halb froh, dass es Studierende gibt, die da so wachsam sind und da aufpassen, die da Proteste angekündigt haben, haben das erstmal sozusagen in allen gängigen, den institutionell richtigen Weg gegangen, haben dagegen protestiert bei den Gremien, die dafür zuständig sind. Als das nicht fruchtet, das haben sie gesagt, sie protestieren dagegen, das ist ja erstmal auch ein demokratisches Grundrecht ist, eine Demonstration anzumelden. Und auch das führte noch nicht dazu, dass die Sicherheitsbedenken aufkamen. Dann hat plötzlich nämlich eine bisher nicht weiter in Erscheinung getretene Organisation gegen Proteste, gegen die Proteste angekündigt. Und da war dann für die Uni nicht mehr sichtbar, ob das irgendwie womöglich Probleme gibt. Also da ist, glaube ich, tatsächlich, die HU hat vielleicht da ein bisschen unglücklich agiert, auch in ihrer Kommunikation, wie man immer sagt. Aber sie ist, glaube ich, tatsächlich einer aktivistischen Agenda in die Falle gegangen, die von der Kollegin, glaube ich, auch mitbetrieben wurde, dass man nämlich erstmal sozusagen sowas in die Welt setzt, dann tut, als ob man wissenschaftlich neutral darüber sprechen würde und sich dann wundert, wenn dagegen protestiert wird. Und das ist, glaube ich, so eine Logik, die da gegriffen hat. Und dann ist die Frage, wenn man das dann plötzlich rubriziert unter dem Schlagwort Aktivismus versus Wissenschaft, also die Studierenden, die dagegen protestiert haben, protestieren jetzt gegen eine Biologin, die einfach aus ihrer Forschung erzählt. Wenn man das so gegenüberstellt, dann ist man schon in der total falsch, auf der total schiefen Bahn. Und das war unter anderem auch ein Grund, warum wir uns gesagt haben, man muss das nochmal anders sich anschauen, muss sich das historisch anschauen, man muss sich das auch versuchen, tatsächlich diesen Prozess der Selbstreflexion in Gang zu bringen, um nicht in diese Frontstellung immer reinzufallen. Das ist natürlich extrem polarisiert, dann wird sofort, und man merkt ja auch, das fand ich auch bei dem Fall nochmal interessant, Leute, die sich vielleicht da jetzt gar nicht weiter für interessiert haben, sehen plötzlich die Wissenschaftsfreiheit in Gefahr. Das finde ich erstmal bemerkenswert und auch irgendwie ein Wert eigentlich, dass sich plötzlich Leute für Wissenschaftsfreiheit engagieren. Aber es ist natürlich, man merkt auch, wie heikel das ist.
In dem Fall aus einem sehr aufgeregten und heiklen Kontext, ne, der auch ein bisschen komplex ist. Deshalb gut, dass Sie das nochmal eingeordnet haben. Ich bin im Zuge dieser Diskussion auf dieses Netzwerk Wissenschaftsfreiheit gestoßen, das sich gegründet hat, um da auch nochmal kurz drüber zu sprechen. Das ist hin und wieder auch kritisiert worden, aber das schreibt über so oder so ähnliche Beispiele auch in seinem Manifest, vielleicht nicht jetzt das konkret mit diesem Vortrag, aber es geht darum, dass sie schreiben, wir beobachten die Entstehung eines Umfelds, das dazu führt, dass Hochschulangehörige ihre Forschungs- und Lehrfreiheit selbst beschränken, weil sie antizipieren, mit Äußerungen, Themenstellungen oder Veranstaltungen als Person diskreditiert zu werden. Vielleicht lassen wir mal die Frau Vollbrecht jetzt außen vor, aber wir sagen zum Beispiel, ich mache eine Forschung zum Thema die Klimakrise, die doch nicht so schlimm ist. Ich mache es jetzt sehr plump und habe damit natürlich an den meisten Unis vermutlich im wissenschaftlichen Umfeld ein schlechteres Standing. Wir können da auch andere Beispiele nehmen, die vielleicht ein bisschen besser passen, aber ist das eine Entwicklung, wo man trotzdem auch aufpassen muss, wo man sagen muss, na, das kann auch in eine Richtung gehen, wo man sozusagen zu sehr dann am Ende eingeschränkt wird in seiner Wissenschaftsfreiheit? Oder sehen Sie die Gefahr nicht? Frau?
Ich trete mal ein paar Schritte zurück. Ich würde gerne kurz erzählen, nochmal auf die Frage eingehen, die Sie vorhin gestellt haben. Also wie bleibt man glaubwürdig auch als Wissenschaftler? Ne? Kurz zur Erklärung, wie in Scientists for Future, wie das da funktioniert. Es ist tatsächlich auch dieses Peer-Review-Verfahren, was ja in der Wissenschaft durchaus bekannt ist, manchmal auch eine Bremse ist und Hürden. Aber Science for Future hat ein Fachkollegium, Beirat, also /Beirat mit 170 WissenschaftlerInnen. Und zum Beispiel bearbeiten wir gerade ein Statement, was im Kontext dieses russischen Angriffskrieges in der Ukraine ist, zum Thema Energie, Klimapolitik und Sicherheit. Und dieser Text wird gerade durchs Fachkollegium geschickt. Das heißt, 170 WissenschaftlerInnen gucken sich diesen Text an oder gucken nicht, jetzt natürlich nicht alle, aber, aber wir haben auch unter anderem mal gemeinsam auch einen Text erarbeitet in so einem Google-Doc, in dem alle arbeiten und tatsächlich immer wieder Quellenüberprüfung, Quellenangabe, so. Also das ist sozusagen, würde ich mal sagen, für Scientists for Future die Art, wie sie funktioniert und wie sie sagen, ich kann mich auch selbst als Scientists for Future aktiv als Scientists for Future bezeichnen, aber das, was ich jetzt hier gerade heute sage, das bin natürlich ich, also das ist meine persönliche Meinung und die kann ich natürlich auch nicht trennen von der Arbeit und meiner Forschung, die ich mache, das ist so, also genau. zu Wissenschaftsfreiheit und ob jetzt da ein Professor sagt, die Klimakrise ist nicht so schlimm, da gibt es ja durchaus einige. Und gerade hatten wir das ja vor allen Dingen im Zuge von Corona natürlich ganz stark, diese Diskussion und diese Schwierigkeit, was da passiert, vor allen Dingen gerade wenn wissenschaftliche Erkenntnisse auch in dem Moment erst erhoben werden, die Gesellschaft, also ne, auch überhaupt erst gemessen daran und wie schwer das ist auszuhalten tatsächlich und welche Proteste und Konflikte dabei aufkommen, das ist durchaus, das ist ja tatsächlich auch sehr zerreißend und hat ja auch mit dazu geführt, diese ganze Diskussion um Fake News überhaupt, ne, die Berichterstattung auch in Zeitungen überhaupt auch in Frage zu stellen, was wird denn da jetzt berichtet, auch was in der Ukraine passiert, was es war oder nicht, das ist tatsächlich eine ganz große Gefahr auch und eine Zerreißprobe für die Gesellschaft. Und da ist die Rolle von Wissenschaft ganz wichtig, auch immer wieder zu sagen, was ist der Unterschied, wo sind wir, wo arbeiten, wie arbeiten wir, transparent zu sein und die Quellen immer offen zu legen. Und mir fällt es auch, genauso wie Sie gerade sagten, Wissenschaftler haben nicht die Antwort auf alles, nicht die Lösung. Ich habe gemerkt, im Zuge dieser vielen Krisen, die ich ja beforsche, multiple Krisen, es ist wahnsinnig schwierig, dazu was zu sagen, solange man eben nicht genau weiß und auch, ne, auch aus einer historischen Perspektive, wer weiß, was in 10 Jahren oder in 50 Jahren, wie die Situation dann eingeschätzt wird. Es ist ganz schwierig auch, finde ich, am Puls der Zeit forschen zu müssen.
Ja, vielleicht kann ich da auch direkt nochmal einhaken zu dieser Frage, wie wir es schaffen können, auch Wissenschaft und die Produktion wissenschaftlicher Erkenntnisse selber stärker transparent zu machen, weil genau das ist es ja. Die Krise, die Sie andeuten, hatte ja auch ganz viel damit zu tun, dass missverstanden wird, wie Wissenschaft eigentlich arbeitet, dass der Begriff der Freiheit dann herangezogen wird, um ein bestimmtes Wissenschaftsverständnis stark zu machen, das eigentlich das Gegenteil von dem proklamiert, nämlich ja eine Objektivität, eine Neutralität, die man nicht antasten darf. Und da ist eben die Frage, wie kann das gelingen? Also was können wir tun, damit damit wir stärker darüber informieren, aber damit wir auch stärker die Mechanismen und die Produktionsweisen öffnen für andere und sie auf eine Art und Weise darstellen, dass sie verständlich werden und dass man auch das Gefühl hat, man kann in irgendeiner Weise, wird man gehört mit dem, mit der Sorge zum Beispiel, die man hat oder aber auch mit dem Wissen, das man selber mitbringt oder eben nicht mitbringt. Und das sind Sachen, da kann das Museum vielleicht nochmal anders drauf reagieren, als das vielleicht eine universitäre Forschung kann, auch wenn es da durchaus Konflikte gibt. Also das, was wir hier im Museum ja viel machen unter dem Stichwort Citizen Science, ist ein Versuch, BürgerInnenwissenschaft in dem Sinne voranzutreiben, dass man wissenschaftliche Verfahren öffnet und NichtwissenschaftlerInnen einfach mitmachen können. Das kann ganz unterschiedlich sein, also einfach, dass man sie mit in die Datenerhebung einbezieht, mit in die Datenauswertung und dann aber auch in Publikationspraktiken. Das kann aber auch heißen, dass, wie wir das jetzt gerade versuchen, man sie direkt auch mit in das Finden der Forschungsfrage hineinholt. Und das wird von universitärer Seite meistens belächelt oder oft, wenn ich, also Stichwort lange nach der Wissenschaften oder lange nach der Museen, wenn ich da mit Kolleginnen aus dem naturwissenschaftlichen Bereich zu tun habe, habe ich oft das Gefühl, man wird belächelt dafür, was man da tut. Also das ist keine echte Wissenschaft. Also da ist es wieder die andere Richtung, eigentlich die Abgrenzung. Und ich finde das ganz spannend und ich glaube, das hat auch viel mit dem Punkt Sprache zu tun, den wir schon angesprochen haben. Also welche Sprache für transdisziplinäre Forschung brauchen wir eigentlich? Und gerade angesichts des Anthropozäns oder eben der Fragen, die uns damit umtreiben, und wie, welche Arbeit muss nicht nur die Gesellschaft machen, um mehr über wissenschaftliche Prozesse zu wissen, sondern welche Arbeit muss vor allem die Wissenschaftler, muss die Wissenschaft selbst tun, um sich zu öffnen für andere Weisen des Sprechens, für andere Weisen der Kommunikation, auch untereinander. Und ich glaube, da sind wir wirklich noch ganz am Anfang. Gleichzeitig gibt es ein Riesenpotenzial und auch ganz, ganz viel Bedürfnis danach. Aber ich denke, das halte ich für einen ganz, ganz entscheidenden Punkt.
Auch, glaube ich, eine Entwicklung, die gerade stattfindet, vielleicht auch seit der Pandemie, um nochmal, also ein Beispiel, was zumindest in meinem Umfeld auch unter Journalisten natürlich eine große Rolle spielte, ist der Herr Drosten mit seinem Podcast, der es ja geschafft hat, auch trotzdem immer wieder zu sagen, weiß ich gerade noch nicht, sind wir noch dran, müssen wir uns revidieren, ne? Auch eine transparente Kommunikation, wie Sie es ja auch schon sagten. Ich will nochmal kurz zurück auf eine Ankündigung von Herrn Eidenhofer, wo nochmal was Weitergehendes drin stand, da zitiere ich nochmal draus, die vielleicht interessantere Frage ist, wie sich Aktivismus und Wissenschaft auf produktive und sich gegenseitig bereichernde Weise provozieren und herausfordern können. Das ist vielleicht so für unsere letzten 10 Minuten hier in der Runde, dass wir noch so ein bisschen in die Zukunft gucken, so ein bisschen vielleicht auch den konstruktiven Teil des Ganzen herausholen, wo wir jetzt schon über Wissenschaftskommunikation gesprochen haben. Haben Sie noch mal ein Beispiel vielleicht auch, wo Sie sagen, da gelingt das, da ist das, da funktioniert das wunderbar zusammen?
Also ich glaube tatsächlich, dass eine bestimmte Form von Themenfindung und überhaupt, dass man irgendwas in Frage stellt und damit überhaupt erst zum Gegenstand von wissenschaftlicher Forschung macht, dass da ganz viele Impulse und Fragen überhaupt aus so aktivistischen Debatten herauskommen. Das ist, glaube ich, also dieses ganze, das ist ja auch nicht jetzt als in dem, wenn ich jetzt wieder als Kulturwissenschaftler, Literaturwissenschaftler sprechen darf, das ist ja auch alles nicht ganz neu, aber beispielsweise die zweite Frauenbewegung in den 70er Jahren hat natürlich eine ganze Welle von feministischer Forschung auch hervorgebracht, die natürlich das ganze Fach transformiert hat, und man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, dass es das mal nicht gab. Ähnlich mit Fragen von kolonialem Kolonialismus, Postkolonialismus, also all diese Fragestellungen sind welche, die herangetragen wurden. Auch die Frage nach, was auch in letzter Zeit in der Literatur wieder verstärkt debattiert wird, wie ist das eigentlich mit Klassenverhältnissen in der Literatur, in der Produktion von Literatur, in der Rezeption von Literatur? Da gab es in den 70er Jahren schon mal eine große Debatte, das ist dann irgendwann mal ein bisschen eingeschlafen, das ist in den letzten Jahren nicht zufällig vielleicht wieder da. Also ich glaube, das ist ein ganz starker Impulsgeber. Dann wird das, was wir eben, weil es schon angesprochen wurde, das Aktivismus von oben, das ist eben was wir auch beobachtet haben und was vielleicht tatsächlich dann auch nochmal ein bisschen auch nicht so ganz ohne ist, dass tatsächlich dich das aber auch in Wissenschaftspolitik ja auch überführt wird und dass es dann tatsächlich oft diese Relevanzanforderungen gibt. Also wenn man literaturwissenschaftlich arbeitet, dann musst du was zu diesen Fragen sagen. Es gibt aber nun tatsächlich auch eine ganze Reihe von Dingen, die man vielleicht erforschen kann, ohne direkt zu gesellschaftlichen Debatten was sagen zu können und vielleicht dann auch besser nichts dazu sagt, wenn man nichts dazu sagen kann und nicht dazu gezwungen wird es dann so zu tun, als ob. Und das ist aber natürlich ein Effekt von, wenn Förderpolitiken so umgestellt werden, wenn beispielsweise Förderprogramme der EU von vornherein darauf abzielen, was weiß ich, europäische Werte zu implementieren oder so, dann ist das natürlich was, wo man auch Probleme mit haben kann. Und das ist dann, aber was mir dabei nochmal wichtig ist, also es wird immer so ein bisschen so getan, als ob der Aktivismus das ist in diesen Debatten um Wissenschaftsfreiheit, das ist sozusagen der große Feind der Wissenschaft. Wir müssen uns so ein Reservat behalten, wo wir irgendwie die Wissenschaft frei halten und so. Das kann man auch umgekehrt sehen. Man muss auch, glaube ich, auch darauf achten, dass es auch einen Aktivismus gibt, der nicht Wissenschaft ist und der vielleicht auch nicht Wissenschaft werden muss. Und das ist sozusagen eine Akademisierung von Aktivismus, ist vielleicht auch etwas, was man beobachten kann und was diesen aktivistischen Anliegen vielleicht auch nicht immer nur gut tut, wenn beispielsweise Antirassismus sofort irgendwie immer in universitären, akademischen Debatten auftaucht und sofort in dieser Sprache dann auch verhandelt wird, dann ist es vielleicht auch etwas, was diesem Anliegen nicht gut tut. Und da gibt es aber auch natürlich auch historische Erfahrungen, also auch die Institutionalisierung des Feminismus an den Universitäten hatte vielleicht auch eine Rückseite, dass der ganze Feminismus sich akademisiert hat oder so. Also solche Prozesse muss man, glaube ich, auch immer wieder symmetrisch betrachten. Insofern ist das im besten Fall eine Provokation, eine Herausforderung, ist eine gegenseitige, dass man sich gegenseitig auf Ideen bringt, aber man muss, glaube ich, auch, man muss auch aufpassen, dass man es nicht einfach identisch setzt, weil dann ist auch die Provokationskraft natürlich hin.
Ich würde gerne auch dazu noch sagen, dass man auch dran denken muss, dass die Personen, die sich aktiv einbringen, sowohl in der Wissenschaft als auch vielleicht jetzt, sage ich mal, in der Sammlung für das Museum, dieses Projekt, was ist mit den Personen, die das nicht können? Also die einfach keine Kapazitäten dazu haben. Das sind ja genau die Personen, die auch oftmals keine Stimme bekommen. Und wie kommt man dahin? Das finde ich genau einen ganz, ganz wichtigen Teil, den wir jetzt noch vielleicht zu wenig angesprochen haben. Und das ist eben auch, also die Aufgabe in diesem multiplen Krisenprojekt ist, sich auch anzugucken, also wie wird, so also ein bisschen ähnlich wie das, was Sie auch tun, Freunde, zu schauen, wie wird Krisen oder wie werden die multiplen Krisen überhaupt wahrgenommen? Also was ist die Bedrohung und welche Lösungen werden gesehen in der Gesellschaft, im gesellschaftlichen Diskurs, aber auch in der Wissenschaft und auch von Entscheidungsträgern? Und das ist natürlich ein wahnsinnig großes Gebiet, also müssen wir so Fallstudien machen. Und da gucken wir uns unter anderem tatsächlich auch Scientists for Future an und Fridays for Future und inwiefern, das wird jetzt zum Beispiel im Rahmen, es gibt ein Projekt, was jetzt demnächst startet in der Kooperation zwischen dem Zentrum Marc Bloch und dem Climate Change Center Berlin-Brandenburg, die ja ganz, dieses Climate Change Center Berlin-Brandenburg hat ja ganz starken Fokus auf das, was passiert hier vor Ort, was ja eben auch oft sonst passiert, ne? Man verliert sich so in dem großen Globalen. Zu gucken, inwiefern diese Fridays for Future Bewegung und die Nachhaltigkeitsforschung gemeinsam sich bestärken oder arbeiten im Hinblick auf die Entwicklung von einem neuen Demokratieverständnis und Transformation. Also das ist, genau, die bedingen sich gegenseitig, das sind Kräfte, die da wirken, aber selbst wenn man sich das anschaut und wie gesagt, das ist für mich ein Hoffnungsschimmer und etwas zu sehen, also ein Phänomen, was Transformation, wo man Transformation vielleicht sieht oder der Wille dahin, ist es ja wahnsinnig wichtig auch zu gucken, was steht dagegen und welche anderen Kräfte wirken. Und das ist ja jetzt auch gerade im Kontext des Ukraine-Krieges, also wir haben eine neue Konstellation von Macht beziehungsweise diese Hoffnung, der Hoffnungsschimmer, der ja so, den es ja immer gab und auch in der Beschreibung der Wissenschaftler zu sagen, okay, wir rufen auf und sagen, es ist das Anthropozän, wir müssen uns jetzt verändern, kommt plötzlich, sage ich jetzt mal für Europa, weil das ist, und auch das ist so ein bisschen gelogen fast, also Konflikte gab es ja natürlich auch sonst auch über die Welt hinweg, aber sind wir als Europäer und vor allen Dingen als Deutsche, ich würde jetzt mal sagen, auch in Spanien wird der Krieg in der Ukraine anders wahrgenommen, nicht so als Bedrohung, aber ist dieses Thema plötzlich so stark, dass wir jetzt, gut, positiv könnte man sagen, wir sparen jetzt Energie und jeder Einzelne und man guckt irgendwie dahingehend, ne? Aber die Motivation dafür ist eine andere und diese Werte, also wie kann man diese Werte verändern? Da haben vielleicht auch die Naturwissenschaftler nicht so viel zu sagen und nicht so viel zu beforschen. Wir haben jetzt am Centre Marc Bloch wird gerade ein neuer Forschungspool geschaffen, eben wo es darum geht, geistes- und sozialwissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet zu stärken, weil genau, also immer doch wieder die Gesellschaft ganz stark danach sucht, ne, an das, was vielleicht auch Herr Drosten so schön auch geben kann oder CO2-Einsparung, Naturwissenschaftler, also Kontrollmechanismen und so weiter. Aber wie gehen wir mit der Gesellschaft um und wie werden vor allen Dingen die Leute, die eben nicht die Stimme erheben und denen es schlecht geht, also wie kriegen wir die mit auch rein, ja, an das Bild?
Da muss ich natürlich nochmal direkt anschließen, ja. Das sind ja die entscheidenden Punkte, die mich auch in dem Projekt ganz zentral beschäftigen. Und ich würde sogar noch ein Stück weitergehen zu sagen, dass es, natürlich müssen auch die Kultur- und Geisteswissenschaften jetzt gestärkt werden in der Hinsicht, dass sie dazu was ganz Entscheidendes beizutragen haben. Aber die Idealversion, wenn es jetzt um Perspektiven und Zukunft geht, wäre ja, dass man dahin kommt, dass man tatsächliche Synergien irgendwie erzeugen kann. Also dass es tatsächlich darum gehen kann, dass beide gemeinsam in irgendeiner Weise Erkenntnisse liefern beziehungsweise auch Kommunikationsweisen entwickeln, die wirksam sind und die auf der Ebene der Werte, aber auch auf der Ebene der Affekte und Emotionen vielleicht angesiedelt sein müssen oder sich damit beschäftigen und die gleichzeitig aber auch transparent und offen für gesellschaftliche Impulse sind. Und ich finde, das sind natürlich Hoffnungen, die auf ein Wissenschaftssystem treffen, das per se immer schon aufgeteilt, nicht immer schon, aber so wie wir es kennen, also unser modernes Wissenschaftssystem natürlich eines ist, was schon lange in den zwei Kulturen denkt und in verschiedene Disziplinen aufgeteilt ist und wo auch die Belohnungssysteme natürlich nicht so funktionieren. Wenn man inter- oder transdisziplinär forscht, ist es immer schwierig, am Ende dann auch zum Beispiel irgendwo eine Professur zu bekommen oder die Publikation unterzukriegen, weil das nach wie vor natürlich schwierige Ansätze sind, die nicht so reinpassen in das, was wir als Wissenschaft noch leben oder gelernt haben. Und den zweiten Punkt, wie kann man diejenigen hörbar machen oder denen einen Raum geben, die ja auch am meisten schon zum Beispiel von menschengemachten Umweltveränderungen betroffen sind, aber am wenigsten dazu getan haben, dass es so weit gekommen ist. Also Stichwort Umweltgerechtigkeit und all diese Fragen. Und das ist auch etwas, wo ich glaube, dass wir noch ganz am Anfang stehen, zu gucken. Natürlich gibt es schon immer partizipative Formate und das ist keine neue Idee. Das ist eine Idee, die schon immer auch mit dem modernen Museum irgendwo zusammengeht und verschiedene Konjunkturen erlebt hat. parallel zu Demokratisierungsbestrebungen sich immer wieder dann auch verstärkt hat. Aber ich glaube, der Punkt ist ja natürlich auch, was machen wir mit denjenigen Personen, die auch keine Kapazitäten haben, die keine Zeit haben, sich jetzt irgendwie in Partizipationsprojekten einzubringen oder keine Ressourcen dafür? Was machen wir da eigentlich? Und ich glaube, da brauchen wir wirklich nochmal neue Ideen und neue Ansätze, um das auch zu einer Arbeit zu erklären, also das in irgendeiner Weise auch wertzuschätzen, wenn man sich einbringt und wenn man mitmacht und nicht nur in ehrenamtlichen Positionen, sondern vielleicht auch wirklich, dass man noch mal stärker darüber nachdenkt, wie kann man das in Bildungsprogramme integrieren, also etwas, was uns im Museum natürlich sehr am Herzen liegt, das auch zum System selber zu erklären und dadurch automatisch auch mehr Leute direkt mitzunehmen. Aber ich glaube, da ja, gibt es viele Möglichkeiten und auch schon viele tolle Projekte, die das versuchen, aber ich glaube auch noch viel Bedarf.
Gutes Schlusswort, beziehungsweise guter Arbeitsauftrag für alle Beteiligten im Wissenschafts- und Museumsbereich. Ja, mal schauen, können wir vielleicht in der nächsten Folge irgendwann mal anknüpfen, ob sich da in den nächsten Jahren was tut, finde ich ganz spannend. Das war auf jeden Fall bis hierher der BR50-Podcast. Berlin Research, der Verbund aus über 50 Forschungseinrichtungen in Berlin zum Thema Aktivismus in der Wissenschaft. Und viele von diesen Einrichtungen haben vermutlich mal früher, mal später die Frage zu beantworten, inwiefern das gerade die Forschung beeinflusst und inwiefern das vielleicht auch gut oder zumindest befruchtend ist. Das war in jedem Fall unser Thema heute mit dem Literatur- und Kulturwissenschaftler Dr. Patrick Eidenoffe vom Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, mit der Politikwissenschaftlerin Dr. Judith Nora Hart vom Centre Marc Bloch und mit der Gastgeberin quasi Dr. Elisabeth Heine, hier Mitarbeiterin im Naturkundemuseum und verantwortlich für das Projekt Die Natur der Dinge. Ich danke Ihnen allen sehr für Ihre Zeit heute erstmal und fürs Dabeisein.
Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank.
Mein Name ist Nancy Fischer. Ich freue mich, dass Sie uns hier die vergangene Dreiviertelstunde zugehört haben. Und wo das herkommt, da gibt es noch mehr. Auf br50.de finden Sie weitere Podcasts und auch den gängigen Plattformen natürlich auch. Für uns hier und heute war es das aber erstmal. Machen Sie es gut.
Verstehen.
Analysieren.
Lesen.
Graben,
untersuchen.
Spiegeln.
Erklären.
Entschlüsseln.
Beobachten.
Entdecken.
Informieren.
Messen,
experimentieren.
Zuhören.
Berlin Research. Forschung in Berlin. Der BR50-Podcast.